Ja, Jesus, es ist schön, dass wir in deinem Haus sein dürfen. Und wir freuen uns, dass wir mit dir Gemeinschaft haben dürfen heute Morgen. Du bist bei uns, mitten unter uns. Und du hast uns durch dein Wort auch heute Morgen Wichtiges zu sagen. Und darum segne du jetzt dein Wort, segne jeden Einzelnen von uns, öffne unsere Herzen, unsere Ohren, dass wir hören und verstehen, was du uns zu sagen hast. Amen. Ja, wir sind als Gemeinde in Vorbereitung auf Evangelisation. Am 5. April kommt ein Evangelist, der Bruder Kleiber, wird bei uns vorstellig werden und uns am Sonntagmorgen einen Gottesdienst halten, zu dem wir schon gerne hätten, dass wir auch dann Freunde und Bekannte einladen, unsere Jugend einladen, einfach dabei zu sein. Ein Mann, der auf der ganzen Welt unterwegs war, der viel Interessantes zu erzählen hat. Wir freuen uns drauf und wir bereiten uns darauf vor, zur Zeit in der Bibelstunde, und haben darüber gesprochen, warum bekehren sich eigentlich so wenig Menschen? Diese Frage kann man beantworten. Und dann gibt es eine andere Frage, warum bekehren sich denn Menschen? Auch die Frage kann man beantworten. Und dann ist die Frage gewesen, die nächste Frage, wo ist eigentlich die Erweckung? Ich bin jetzt im 46. Jahr bewusst gläubig und seit 46 Jahren höre ich, demnächst kommt Erweckung. Da stelle ich mir die Frage, was ist demnächst? Bei Gott wahrscheinlich nichts Großes, bei uns ist das eine ziemlich lange Zeit. Aber wir sind dahinter gekommen, dass es Erweckungshindernisse gibt. Und ich habe drei beim Namen genannt. Das erste war, wenn wir nicht mit unser Leben nicht mit Gottes Wort in Übereinstimmung ist, was wollen wir von Gott erwarten? Der zweite Punkt ist das Gebet, habe ich auch letztes Mal gesagt. Eine Gemeinde, die nicht betet, muss von Gott auch nichts erwarten. Und das dritte ist, wir müssen uns endlich mal dazu überwinden, den Mund aufzumachen. Wir haben auch in der Bibelstunde schon gelernt, in Johannes 4, die Menschen können es nicht wissen, wenn wir es ihnen nicht sagen. Und wir machen keine theologisch geschliffenen Vorträge, sondern wir erzählen Menschen einfach, die uns über den Weg laufen, die auch durchaus fragend sind. Es gibt immer wieder Gelegenheiten, weil Menschen uns was fragen, ihnen einfach zu sagen, wie wir Gott kennengelernt haben und was es mit uns macht. Mehr ist doch gar nicht verlangt. Kann ja so schwer nicht sein. Aber diesen Gott, den müssen wir ja erstmal kennen. Wer kennt denn? Kennen Sie Gott? Kennt ihr Gott? Wisst ihr, wer das ist? Könnt ihr die Frage auch ad hoc sofort beantworten? Wir sind ja in einer Predigtreihe gerade unter der Überschrift Gott persönlich kennenlernen. Habt ihr Gott persönlich kennengelernt in eurem Leben? Und wenn nicht, warum ist das so? Weil Gott steht ja schließlich mit ausgebreiteten Armen vor und so sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich habe mir das ja angewöhnt, provokative Überschriften zu machen, weil das ja sofort die Aufmerksamkeit erhöht. Und die Predigt heißt heute, ihr werdet euch wundern, Gott ist nicht zu gebrauchen. Und mich würde ja jetzt wirklich mal interessieren, wie das bei euch ankommt. Und das Schlimme ist ja, da steht ja kein Fragezeichen dahinter, sondern einfach, Gott ist nicht zu gebrauchen. Aber ich sag euch was, ein Schulkamerad von mir, den ich 50 Jahre nicht gesehen habe, schreibt mir diese Woche auf Facebook, Gott ist eine Erfindung von Menschen, die Angst haben vor dem Tod. Worauf ich ihm zurückschrieb, ich erlaube mir, das etwas anders zu sehen. Und dann habe ich ihm gesagt, wenn er sich ein bisschen mal mit Archäologie beschäftigen würde, dann würde er wissen heute, dass die Existenz Jesus in dieser Welt bestätigt ist. Oder er soll doch mal in den Buchhandel gehen und soll sich mal ein Buch kaufen von Josephus Flavius und mal lesen. Das war ein Schreiber zur Zeit von Jesus, der hat das alles miterlebt und hat das aufgeschrieben. Und dann schreibt er mir zurück, Aber meine Frau ist mit 45 an Krebs gestorben. Wo war denn da euer Jesus? Und jetzt haben wir einen richtig guten Gesprächsansatz. Ich habe ihm dann erstmal einen Link geschickt. Von mir gibt es auch verschiedene Vorträge im Internet. Und einer heißt Machtloser Allmächtiger, Bindestrich, woher kommt das Leid in dieser Welt? Ich sagte, lest dir das mal durch und dann sprechen wir weiter. Aber wie ist das denn, meine Lieben? Gehen wir nicht manchmal auch so merkwürdig mit Gott um? Gott als Talisman, mir begegnen ständig Leute draußen, die ein Kreuz um den Hals hängen haben. Können wir Gott für unsere Zwecke gebrauchen? Ein paar Vaterunser beten und schon läuft es rund in der Schule? Nichts für die Mathearbeit tun, aber zu Gott beten, hilf mir. Ich war ein fauler Hund, aber mach, dass ich eine Eins bekomme. Leute, ich weiß aus Erfahrung, das funktioniert nicht. Ein Stoßgebet zu Gott ist kein Zaubermittel gegen Faulheit. Der katholische Theologe Professor Paul Zulehner wurde einmal von einem Studenten kritisch gefragt, wozu brauchen Sie eigentlich Gott? Das ist eine tolle Frage. Und Zulehner antwortete ihm, gar nicht. Gott ist nicht zu gebrauchen. Das ist das Thema unseres Gottesdienstes heute. Gott ist nicht zu gebrauchen. Was heißt das denn? Wie gesagt, seit einigen Wochen hören wir ja im Gottesdienst die Predigtreihe Gott persönlich kennenlernen. Also als ich im Gebet den Impuls bekam und dann das Thema vorbereitete, habe ich erstmal geschluckt. Gott ist nicht zu gebrauchen. Ist ja fürchterlich. Ich hatte keine Ahnung im ersten Moment, was ich überhaupt dazu sagen wollte. Aber das Thema fing an, mich zu interessieren. Das darf man doch so gar nicht sagen, schon gar nicht in einer christlichen Gemeinde. Gott ist nicht zu gebrauchen. Das ist ja furchtbar. Also, ich schätze Sie und euch sehr für Ihre und eure Geduld und Toleranz. Bis jetzt ist keiner aufgesprungen und hat schimpfend den Saal verlassen. Und das ermutigt mich und so lade ich dazu ein, diesen Satz einmal auszuhalten und auf sich wirken zu lassen. Gott ist nicht zu gebrauchen, wenn wir Erweckungshindernisse mit uns rumtragen. Darum geht's heute auch. Was ist das für ein Gott, der nicht zu gebrauchen ist? Wer ist überhaupt dieser Gott? Ich könnte jetzt eigentlich, wie gesagt, mit dem Mikrofon durch die Reihen gehen und fragen, wie stellt ihr euch eigentlich Gott vor? Da kämen sicher interessante Antworten heraus. Manch einer sagt so, Gott, ja, Gott ist eine höhere Macht. Höre ich immer wieder, Gott ist da, irgendwas ist da oben. Gott ist Liebe, Gott ist ein echter Freund, er ist ein höheres Wesen, allmächtig. Welche Bilder, Farben, Gedanken, Melodien nehmen wir wahr, wenn wir an Gott denken? In Karikaturen wird er oft als gütiger älterer Herr dargestellt, weiß gekleidet, auf einer Wolke sitzend, mit Heiligenschein und vielleicht sogar mit Flügeln. Wie so ein lieber Opa, nett, freundlich, kriegt aber nicht mehr alles so ganz genau mit und ist nicht von dieser Welt. Und folgerichtig buchstabieren manche Zeitgenossen Gott so, guter Opa, total taub. Gott erscheint manchen als das Allerletzte, wie meinem Schulkameraden. Schnee von gestern. Doch ist das was für alte Leute, höre ich immer. Gott für Folklore an Weihnachten und Ostern. Oder für erbauliche Stunden. Was heute angesagt ist, ist Action, Spaß. Die Sache mit Gott scheint etwa eher etwas Ernstes, Trauriges zu sein. Bei seinem Bodenpersonal, den Christen, hat man eher den Eindruck, alles was Spaß macht, ist verboten. Alles was Spaß macht, ist Sünde. Wer Christ sein will, der muss immer erst in die Gegend schauen. Der Glaube ist etwas Tiefschürfendes. Da darf man nicht grinsen. Und manche gehen zum Lachen extra in den Keller. Bis in die heutige Zeit hinein gibt es allen Ernstes Leute, die Dinge wie Fernsehen und Tanzen für Sünde halten. Mit solchen Leuten und solch einem Gott, der alles verbietet, was Spaß macht, will man dann lieber nichts zu tun haben. Ist Gott nicht nur ein Wunschtraum des Menschen? Die Sehnsucht nach Ewigkeit, nach Unsterblichkeit, die Sehnsucht nach einem höheren Wesen? Die Philosophen der letzten Jahrhunderte haben diese Fragen öffentlich diskutiert. Ludwig Feuerbach sagte, der Mensch soll endlich aufhören, seine Gedanken und Kräfte an einen eingebildeten Gott zu verschwenden. Stattdessen soll er lieber Gutes für die Menschen und für die Welt tun. Karl Marx sagte, Religion ist Opium des Volkes, wobei er damit noch nicht mal so verkehrt lag. Wie eine Droge, die durch die harte Wirklichkeit des Lebens erträglich wird. Religion als Droge, als Valium. Nietzsche ging noch einen Schritt weiter und sagte, Religion ist Opium für das Volk. Also Religion als Mittel zum Zweck. Er meinte damit, dass die herrschende Klasse, die Mächtigen in Gesellschaft und Kirche, durch die Religion ihre Macht ausüben und die einfachen Leute abhängig halten und letztlich verdummen. Religion als Beruhigungsmittel zur Unterhaltung und Beschwichtigung für das Volk. Genauso hat mein Schulkamerad mir das diese Woche mitgeteilt. Gott ist eine Erfindung von Menschen und deshalb nicht zu gebrauchen. Und die Frage ist wieder, welche Vorstellung haben wir von Gott? Nietzsche hat behauptet, Gott ist tot. Zu Lebzeiten Nietzsche stand in großen Buchstaben an eine Hauswand geschrieben, Gott ist tot, Unterschrift Nietzsche. Fällt euch dabei was auf? Als Nietzsche einige Zeit später starb, war auf derselben Hauswand zu lesen, Nietzsche ist tot, Unterschrift Gott. Es gibt ja Menschen mit Humor. Und was fällt uns dabei auf? Der dreieinige Gott, für tot erklärt, wird dabei von der Hand Gottes gehalten. Gott lässt ihn gewähren und schenkt ihm noch den notwendigen Atem für seine Ablehnung. Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, hat behauptet, dass die Menschen in ihrer Hilflosigkeit gegenüber Natur und Schicksal auf eine frühkindliche Erfahrung zurückgegriffen haben. Als Kleinkinder hatten sie ihren Vater als übermächtige, furchterregende und zugleich starke, beschützende, fast allmächtige Figur erlebt. Seid ihr solche Väter? Das hat Sigmund Freud so behauptet, wie er auf die Idee gekommen ist, weiß ich nicht. Der Mensch verwandelt nun sein Schicksal und die Natur in eine übergroße Vaterfigur, eben in einen Vatergott. So hat er die Möglichkeit, dieses personifizierte Schicksal zu beeinflussen durch Gebet, Beschwörung, Opfer. Dieser Gott ist dann vollkommen allmächtig, steht über den Dingen. In der heutigen Zeit ist diese Theorie nicht mehr ohne weiteres nachvollziehbar. Eine ganze Generation von Vätern hat nie so ganz ihre Vaterrolle wahrgenommen. Die Väter glänzen durch Abwesenheit von der Familie, Karriere machen im Beruf hat Vorrang und wenn sie dann mal zu Hause waren, dann verstecken sie sich hinter ihrer Zeitung. Wer solch einen Vater erlebt hat, der praktisch keine Rolle im eigenen Leben spielt, kann sich nur schwer vorstellen, dass Gott eine Rolle spielen könnte. Ein Jugendlicher sagte dazu nur trocken, Gott als Vater, dann ist Gott wohl auch immer besoffen. Ja, das ist seine Vorstellung, das ist das, was er erlebt. Der Humanismus glaubt, dass sich der Mensch selbst erlösen kann. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Das hat sich als Trugschluss erwiesen. Der größte Feind des Menschen ist der Mensch. Wohin es führt, wenn Menschen an die Stelle Gottes gesetzt werden, kann man tagtäglich im Fernsehen und in der Zeitung sehen. Eine Zeit lang glaubte man, die Wissenschaft könne alle Probleme lösen. Früher wurde Gott für alles Unerklärliche eingesetzt. Aber je mehr die Wissenschaft herausfand, desto weniger Platz blieb für Gott übrig. Gott als Schöpfer, passé. Ich kenne Theologen, die mir gesagt haben, wir wissen das heute besser. So wie das in der Bibel geschrieben steht, kann es tatsächlich nicht sein. Je mehr die Wissenschaft herausfand, desto weniger Platz blieb für Gott übrig. Da wird den Schulkindern lieber die Theorie des Urknalls und die Abstammung des Menschen vom Affen als Wahrheit verkauft, obwohl dieses sich ja nur um eine Theorie und nicht um eine wissenschaftlich gesicherte Wahrheit handelt. Je weniger weiße Flecken es auf der Landkarte unseres Wissens gibt, desto weniger Platz scheint für Gott übrig zu bleiben. Viele Menschen können mit Gott nichts anfangen. Aber nach einer aktuellen Umfrage des Zeitschriftenmagazins Focus glauben immerhin 61% der Bevölkerung an ein sogenanntes höheres Wesen. Machen wir es doch wie Paulus und gehen mal auf den Areopag in Lübeck und sagen, ich sehe, hier ist viel Glaube und ich bin gekommen, um euch von dem unbekannten Gott zu erzählen. Das wäre doch mal eine Herausforderung. Eine typisch deutsche Erfahrung irgendwelcher romantischen Dichter und Denker, das entspricht alles nicht der Realität des lebendigen Gottes der Bibel. Mit dem Thema Gott und Glauben oder gar Kirche kann man heute keinen Hund mehr hinterm Ofen hervorlocken. Andererseits ist Religiosität wieder groß im Kommen. Zur Zeit Jeremias schnitzten sich die Leute Götter aus Holz. Und jetzt lesen wir mal etwas ein bisschen im Buch Jeremia im Kapitel 10, die Verse 1, Vers 16. Da werden die abergläubigen religiösen Menschen der damaligen Zeit regelrecht verspottet. Die Überschrift zu diesem Kapitel heißt »Die toten Götzen und der lebendige Gott«. Und es beginnt mit Vers 1, »Höret, was der Herr euch vom Hause Israel redet. So spricht der Herr, ihr sollt nicht nach der Heiden Weise lernen und sollt euch nicht fürchten vor den Zeichen des Himmels, wie die Heiden sich fürchten. Denn der Heiden Satzungen sind lauter nichts, denn sie hauen im Walde einen Baum und der Werkmeister macht Götter mit dem Beil und schmückt sie mit Silber und Gold und heftet sie mit Nägeln und Hämmern, dass sie nicht umfallen.« Es sind nichts als überzogene Säulen. Sie können nicht reden, so muss man sie auch tragen, denn sie können nicht gehen. Darum sollt ihr euch nicht vor ihnen fürchten, denn sie können weder helfen noch Schaden tun. Aber dir, Herr, ist niemand gleich. Du bist groß und dein Name ist groß und du kannst es mit der Tat beweisen. Wer sollte dich nicht fürchten, du König der Heiden? Dir sollte man gehorchen. Denn es ist unter allen Weisen der Heiden und in allen Königreichen desgleichen nicht. Sie sind allzumal Narren und Toren, denn ein Holz muss ja ein nichtiger Gottesdienst sein. Silbernes Blech bringt man aus Tarsus, Gold aus Ufas, durch den Meister und Goldschmied zugerichtet, blauen Purpur und roten Purpur zieht man ihm an und ist alles der weisen Werk. Aber der Herr ist ein rechter Gott, ein lebendiger Gott, ein ewiger König. Vor seinem Zorn bebt die Erde und die Heiden können seinen Thron nicht ertragen. So sprecht nun zu ihnen also, die Götter, die Himmel und Erde nicht gemacht hat, müssen vertilgt werden von der Erde und unter dem Himmel. Er hat aber die Erde durch seine Kraft gemacht und den Weltkreis bereitet durch seine Weisheit und den Himmel ausgebreitet durch seinen Verstand. Wenn er donnert, so ist des Wassers die Menge unter dem Himmel und er zieht die Nebel auf von dem Ende der Erde. Er macht die Blitze im Regen und lässt den Wind kommen aus seinen Vorratskammern. Alle Menschen sind Narren mit ihrer Kunst und alle Goldschmiede bestehen mit Schanden, mit ihren Bildern, denn ihre Götzen sind Trügerei und haben kein Leben. Es ist eitel nichts und ein verführerisches Werk. Sie müssen kommen, wenn sie heimgesucht werden. Aber also ist der nicht, der Jakobs Schatz ist, sondern er ist, der alles geschaffen hat, und Israel ist sein Erbteil. Er heißt Herr Zebaoth. Bis hierhin. Dann wollen wir doch mal gucken, wo heute unsere Götzen zu finden sind. Dies ist ja einer der ironischsten und witzigsten Texte der Bibel. Da holt einer Holz aus dem Wald und der Schnitzer macht einen Gott daraus. Der wird mit Silber und Gold verziert, auf einem Sockel befestigt, damit er nicht umfällt. Solche Götter stehen da wie Vogelscheuchen im Gurkenfeld. Sie bringen kein Wort heraus und müssen herumgetragen werden, weil sie nicht von alleine laufen können. Habt keine Angst vor ihnen. Sie können euch nichts Böses tun. Und etwas Gutes bewirken sind sie erst recht nicht imstande. Unter allen Weisen und Königen der Welt kann es niemand mit dir, Herr, aufnehmen. Allesamt sind sie dumm und unverständig, denn bei ihren Göttern gibt es nichts zu lernen. Die sind ja selber nur aus Holz. Holzköpfe. Wir können über die Leute damals heute schmunzeln. Aber sind wir aufgeklärten Menschen des 21. Jahrhunderts eigentlich fortschrittlicher? Heute machen wir unsere großen und kleinen Götter, unsere Religionen auch immer noch selber. Habt ihr das gewusst? Nur die Vokabeln unseres religiösen Baukastens heißen etwas anders heute. Es gibt Kurse für Yoga, spirituelles Atmen, tiefenökologisches Denken, buddhistische Strömungen. Letztere sind insbesondere bei gehobenen Gesellschaftsschichten total in. 1994 gab es in Deutschland 40 buddhistische Gruppen, heute sind es über 600. Falsche Götter. Da können die FEGs, die in Deutschland die meisten Gemeinden gründen, zahlenmäßig nicht mithalten. Esoterik ist en vogue. Das Wiederentdecken verschütterter Lebensfreude und des göttlichen Erbes in einem selbst. Dazu sind diese Methoden, hinter denen falsche Religionen stecken, da. Dass wir die Lebensfreude, die verschüttete Lebensfreude in uns selbst entdecken. Da werden Bäume umarmt, damit sich deren Energie auf den Menschen überträgt. Habt ihr das auch schon mal gelesen? Das ist Realität, das wird gemacht. Am anderen Ende der Fahnenstange gibt es aber auch schwarze Messen, die der Satansanbetung dienen, Hexenrituale und neuheidnische Sonnenwendfeiern und natürlich die klassischen Verfahren wie Seancen, Kartenlegen und Wahrsagerei. Andere schwören auf Britney Spears oder Robbie Williams. Jeder mixt sich seinen Glauben selber. Das Motto lautet, was mein Gott ist, bestimme ich. Für manche ist es völlig normal, am selben Tag zur Predigt, zur Erotikmesse und zum Mantrasingen zu gehen. Als Patchwork-Religion könnte man sowas bezeichnen. Religion als Sehnsucht des Menschen, die uns hilft, die innere Leere und Sinnlosigkeit zu überwinden. Wir suchen Sinn und Erfüllung. Aber entsprechen diese Wunschbilder der Wirklichkeit? Sind unsere Götter heutzutage alltagstauglich? Ist unser Gott zu gebrauchen? Auch als christlich erzogene Menschen haben wir bestimmte Vorstellungen von Gott. Lasst uns mal einige Bilder von Gott näher beleuchten. Also ich bin ja in erster Linie Seelsorger, ich spreche mit Menschen und da höre ich ja bestimmte Dinge. Jemand sagt mir, Gott ist ein bedrohlicher Kontrolleur. Diese Vorstellung von Gott ist von Angst gekennzeichnet. Ein Gott, der penibel Buch führt über alle meine Fehler und Sünden, so frei nach dem Motto, Big Brother is watching you. Überall sind auch seine Augen wie Kameras. Nichts ist ihm verborgen. Der liebe Gott sieht alles. Es gibt eine Erziehung, die so christlich ist, dass man nie mehr in seinem Leben Christ sein möchte. Ein Gott, der immer nur fordert und Angst einflößt. Und das fördert Misstrauen und baut auch das eigene Selbstvertrauen ab. Ein Kernsatz in der Bibel, der immer wieder in der Begegnung zwischen Gott und Menschen vorkommt, lautet aber: Fürchtet euch nicht. Keine Angst vor Gott. Er meint es gut, und wir haben ja in den letzten Wochen schon viel darüber gehört, wie gut es Gott mit uns meint. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, heißt es im Römerbrief im 8. Kapitel. Keiner muss sich diese Liebe Gottes erarbeiten. Es gibt sie umsonst. Das Gegenbild ist der Kuschelgott oder der sogenannte Liebegott. Ich habe so viel Probleme im Alltag, da will ich bei Gott entspannen. Bei Gott will ich mich wohlfühlen. Ich will ihn genießen wie ein Glas Rotwein bei Kerzenschein. Willowkrieg lässt grüßen. Das lief ja gerade in Karlsruhe und ist aber abgebrochen worden wegen dem Coronavirus. 10.000 Menschen mussten nach Hause gehen. Gott ist für mich wie ein warmes Bad. Wellness pur. Gott schmeckt so süß wie Zuckerwatte. Gott ist so niedlich wie meine Diddelmaus. Er ist immer so lieb und so süß. So wird es uns heute über das Fernsehen vermittelt, in Fernsehgottesdiensten. Wie langweilig. Nur lieb und süß. Auch dieses Bild stimmt mit der Bibel nicht überein. Gott provoziert uns. Wir müssen Schmerz und Trauer in unserem Leben aushalten. Dann kommen uns die berühmten Fragen in den Sinn: Wie kann Gott so etwas zulassen? Wo war Gott, als es mir dreckig ging? Wie mein Schulkamerad sagt: Meine Frau ist gestorben, wo war dein Gott? Ich habe euch ja schon mal die Geschichte erzählt, ich erzähle sie nochmal, von dem Pastor, der eines Tages auf die Idee kam, ich müsste mal ein Bild an die Wand bringen. Und dann ging er zu Werk, er holte einen Nagel und einen Hammer und fing an und wollte den Hammer in die Wand schlagen. Und beim Zuschlagen traf er aber nicht den Hammer, sondern seinen Daumen. Und aufgrund dessen sagt er, er hat sein Pastorenamt aufgegeben. Das ist eine wahre Geschichte. Er hat sein Pastorenamt aufgegeben mit der Begründung: Wenn es einen liebenden Gott gäbe, dann hätte er nicht zugelassen, dass ich diese Schmerzen habe. Ich stelle ja die Frage nicht umsonst: Kennt ihr Gott? Zu diesen wichtigen und ernstzunehmenden Fragen kann man ja eine eigene Predigtreihe machen. Und man sollte sie niemals mit irgendwelchen vorschnellen Antworten abtun. An dieser Stelle nur so viel: Gott leidet mit uns, wenn es uns schlecht geht. Das Leiden kommt nicht aus seiner Hand, aber er kann es in seine Hand nehmen. Und ich sage es hier überdeutlich: Beter sind Wundervollbringer. Das ist ein Grund, warum wir heute Morgen für Emil gebetet haben. Beter sind Wundervollbringer. Wenn es ehrlich ist, wenn es aufrichtig ist. Und ich glaube, in allem Leid können wir nie tiefer fallen als in Gottes ausgebreitete Hände. Von wegen Kuschelgott. Manchmal kämpft Gott sogar mit uns. Und das kann wehtun, das kann Narben hinterlassen. Also weg mit dem Bild vom Kuschelgott. Gott ist kein langweiliger Softie, keine Valium-Tablette, kein Opium. Der Power-Gott, Gott als Superman, das haben wir ja auch gehabt, ist ja sogar ein Musical drüber gemacht worden. Held der Unterdrückten, klingt etwas nach Robin Hood. Richter der Witwen und Waisen. Auf Neudeutsch heißt das: Gott als Power, als kosmische Energiequelle, als Weltseele, als Mutter Erde, wird uns gesagt. Hier sind wir inmitten der esoterischen Abteilung gelandet, von der vorhin schon die Rede war. Hier geht es um Aktivierung eigener Selbstheilungskräfte. Aber was ist, wenn meine Kräfte zu schwach sind, wenn da nichts mehr zu aktivieren ist? Dann ist Gott wieder schuld. Warum hast du mir das angetan? Welche selbstgebackene Religion habt ihr euch zurechtgemacht? Das Wort Gottes ist ja auch dazu da, dass wir uns selbst prüfen und mögliche Erweckungshindernisse aus der Welt schaffen, damit Gott segnen kann. In Jeremia 1, 10, Vers 1 bis 16 wird von Gottes Macht und Stärke berichtet. Der Herr ist wirklich Gott, ein Gott, der lebt, König von jeher und für alle kommenden Zeiten. Wenn er zornig wird, bebt die Erde. Seinem Unmut hält kein Volk stand. Der Herr hat die Erde geschaffen und dadurch seine Macht gezeigt. Das feste Land ist ein Werk seiner Weisheit, der Himmel darüber ein Beweis für sein überlegenes Können. Wenn er es befiehlt, sammelt sich mit Donnergetöse das Wasser am Himmel, Wolken steigen am Horizont auf, Blitze öffnen dem Regen die Bahn und der Wind bricht aus seinen Kammern hervor. Er hat das Weltall geschaffen. Sein Name ist der Herr, der Herrscher der Welt. Also doch ein Powergott, ein Supermann, der die Winde bewegt. Der springende Punkt ist doch der, die Bibel spricht bei Gott nicht von einer unpersönlichen Energietankstelle, sondern von einem persönlichen Gott, von der Quelle des Lebens, von der Kraft des Heiligen Geistes, die unser Leben heil macht und zur Entfaltung bringt. Gott ist keine unpersönliche Kraft, kein Es, sondern ein Gegenüber. Er will eine persönliche Beziehung mit uns haben, darum geht es. Und das müssen wir den Menschen sagen. Diese Woche war der Feuerlöscherprüfer hier, am Donnerstag, weil es mal wieder Zeit war, die Feuerlöscher zu überprüfen. Und dem habe ich das auch gesagt, genauso wie dem Dachdecker, der neulich hier war. Na, dann fragen sie, was ist das für eine Gemeinde? Was unterscheidet sie von den Kirchen? Und dann sage ich ihnen, uns unterscheidet von den Kirchen, dass wir hier nicht Religion leben, sondern Beziehung. Und die wichtigste Beziehung ist die, die wir zu Jesus haben. Und dann staunen sie erstmal. Dann kommt zur Antwort, das hat mir noch keiner gesagt. Und dann kommt meine Antwort, ja, dann wird's ja Zeit. Ja, der Wunsch Gottes an uns ist, dass wir das verinnerlichen und zu den Menschen gehen, die Gott nicht kennen. Das ist unser Weg als Arche in Lübeck. Weg mit unseren selbstgemachten Religionen und hin zu dem lebendigen Gott, der uns liebt, der uns heilt und befreit und der Gerechtigkeit übt. Es ist der Gott der Wahrheit, der Himmel und Erde gemacht hat. Das Problem bei allen Vorstellungen und Bildern über Gott ist folgendes: Wir kommen nie über unser Vorstellungsvermögen hinaus. Unser Denken ist von Raum und Zeit begrenzt. Allein die Vorstellung der Ewigkeit ruft einen tiefen Schmerz in uns hervor, der uns fast zerreißt, weil wir sie uns nicht vorstellen können. Letztlich sind alle unsere Versuche, uns Gott vorzustellen, Stochern im Nebel. Das ist typisch für alle Religionen. Der Mensch macht sich Gedanken über Gott. Er projiziert seine Sehnsüchte in ein Bild von Gott, wie er sein könnte, und er nennt dieses Bild Gott. Und dann kommt er irgendwann nicht weiter. Die einzige Chance ist, dass Gott sich selber uns zu erkennen gibt, in einer Art, die wir verstehen können. Und dazu braucht es bei uns Offenheit. Nichts anderes, nur Offenheit. Und Gott wird sich in unserem Leben persönlich offenbaren. Christen sind Menschen, die beschlossen haben, nicht mehr ihren Illusionen und Bildern über Gott zu vertrauen. Sie vertrauen dem Bild, das Gott in seinem Sohn Jesus Christus von sich selbst gezeichnet hat. In Jesus hat sich Gott begreifbar, erfahrbar gemacht. Jesus hat von sich selbst gesagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Der Vater und ich sind untrennbar eins. Jesus gibt dem Ich bin da Gott der Bibel ein Gesicht. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Gott der Bibel und allen anderen Religionen? Jesus sagt nicht, wie andere Religionen, hier ist der Weg zum Himmel, ihr müsst euch bemühen und jeden Tag eine Stufe auf der Leiter hochsteigen, damit ihr eines Tages oben ankommt. Das ist Buddhismus unter anderem. Ein falscher Gott. Nein, Jesus als einziger die Leiter heruntergekommen zu uns auf die Erde. Er bezeichnet sich selber als den Weg, den Gott gegangen ist, wenn er sagt, Ich bin Gottes langer und beschwerlicher Weg zu euch. In mir läuft euch der Vater im Himmel mitten auf der Erde direkt in die Arme. In dem berühmten Lied von Simon und Garfunkel, Bridge Over Troubled Water, heißt es in der ersten Strophe übersetzt: Wenn du dich schlecht und klein fühlst, wenn Tränen in deinen Augen sind, werde ich sie alle trocknen. Ich bin auf deiner Seite, wenn die Zeiten rau werden und du keine Freunde mehr findest. Ist das nicht ein toller Text? Mit diesem Titel habe ich schon mal den zweiten Platz in einem Gesangswettbewerb gemacht. Ja. Like a bridge over troubled water, I will lay me down. Oder zu Deutsch, wie eine Brücke über aufgefühltem Wasser werde ich mich für dich niederlegen und ausstrecken. Habt ihr das überhaupt gewusst, was Simon und Garfunkel für schöne Sachen uns vorgesungen haben? Da kann man sich ja direkt ein Stück dran orientieren. Dieser Satz könnte von Jesus stammen, als er für uns am Kreuz hing. Jesus kennt uns. Er sieht unsere Probleme zu Hause, all den Streit, unsere Schwierigkeiten in der Schule. Er sieht das Mobbing auf der Arbeitsstelle, wo jemand fertig gemacht wird. Er sieht unseren Schmerz, unsere Hoffnungslosigkeit und er sieht auch unsere Krankheiten. Es geht nicht in erster Linie darum, zu tun, was Gott gefällt. Es ist genau umgekehrt. Christsein heißt zuallererst, Gott hat alles durch Jesus für uns getan. Seine gute Nachricht an uns, sein Evangelium, seine Message ist überhaupt nicht kompliziert, sondern sie ist ganz einfach. Sie heißt nämlich, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Jesus verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. So einfach ist das Evangelium, so tröstlich und mutmachend. Aber Gott ist in dem Sinne nicht zu begreifen, dass er das tut, was wir wollen. Sondern er tut, was er will, und er hat Gutes mit uns im Sinn. Amen.